Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen an Jutta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung mit dem Thema Orte der inneren Einkehr. Wir wollen Ihnen heute das Exerzitienhaus St. Thomas des Bistums Trier vorstellen. Und dazu haben wir als Gesprächspartner eingeladen Pfarrer Ralf Braun, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin, aus der Eifel sozusagen, aus St. Thomas. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, schönen guten Tag, Frau Engert.
Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, worum geht's heute? Orte der inneren Einkehr, worum geht es da eigentlich? Gesund, schön und fit, wer will das schon nicht sein? Aus allen Werbeblöcken strahlen uns ja immer regelrecht perfekt gestylte Gesichter entgegen, die ihr Leben scheinbar bestens meistern. Und überall wird er angepriesen, nämlich der Körperkult, den man in Wellness-Oasen zu Billigpreisen haben kann. Und wer wollte davon nicht auch profitieren in einer Zeit, in der immer alles schneller wird und die Ansprüche an Arbeit und Freizeit ständig steigen. Ja, aber wo bleibt da der Mensch? Wo finden wir wirklich Ruhe und Erholung? Sind es die vielen Angebote, die uns da ständig locken und die uns durch ihre Schnelllebigkeit auch wieder versklaven? Denn wenn wir nicht sofort zuschlagen und uns entscheiden, dann ist das Schnäppchen vor unserer Nase vielleicht schon wieder weggeschnappt. Wo bleiben also die Wellness-Oasen für Geist und Seele? Oder brauchen wir die gar nicht mehr, wenn wir uns und die Welt ja eigentlich nur noch radikal materialistisch denken? Oder kommen irgendwann doch so gewisse drängende Fragen, die sich dann eben nicht mehr verdrängen lassen? Ja, dieses und mehr, das wollen wir heute ansprechen mit Pfarrer Ralf Braun. Seit 2006 leiten Sie das Exerzitienhaus im Bistum Trier. Dort sind Sie eben auch Priester. Sie sind ignatianisch geprägt und geben eben auch Exerzitien, Sie persönlich jetzt vorwiegend auch für Gruppen aus dem kirchlichen Bereich, auch für Fortbildung, für Klausurtagung. Aber das Angebot ist sehr vielfältig, das werden wir ja im Verlauf der nächsten Stunde dann auch wirklich sehen. Herr Pfarrer Braun, jetzt drehen wir den Spieß oder die Medaille doch einmal um und kommen von der anderen Seite. Denn auf der anderen Seite wird auch immer mehr nach Ruhe verlangt. Es gibt immer mehr Auszeiten für Manager, die angeboten werden. Entschleunigung, Ruheoasen, zu sich kommen oder auch Wellness für die Seele. Das sind auf der anderen Seite auch wieder Begriffe, die salonfähig werden in Zeiten, in denen der Mensch von Arbeit, von Stress und dem ständigen Hype nach mehr versklavt wird. Aber dazu gesellt sich nicht selten das innere Seelenchaos, auch zerbrochene Beziehungen und Familien, der verlorene Halt und auch ja vielfach verlorene Wertmaßstäbe. Das sind ja dann alles gute Gründe, den nächsten Balearenurlaub durch einen Aufenthalt in einem Exerzitienhaus zu ersetzen oder etwa nicht. Herr Pfarrer Braun, an wen wenden sich denn die Kursangebote Ihres Hauses? Und ist auch schon mal jemand mit so einer Alternative gekommen, dass er gesagt hat, eigentlich wollte ich ganz was anderes, jetzt bin ich hier gelandet?
Da kann ich mich jetzt direkt nicht dran erinnern, aber an wen wenden sich unsere Angebote? An alle. Grundsätzlich sind wir offen für alle Menschen, die etwas suchen. Und was ich denke, was Menschen suchen bei uns, da werde ich gleich was zu sagen. Aber grundsätzlich sind wir kein Gegenangebot gegen ein Managerseminar irgendwo in einem Wellnesshotel. Wir sind kein Angebot gegen Balearenurlaub, sondern worum es uns geht, ist es, Menschen zu helfen, dass sie unterscheiden können, was ist für mich jetzt wichtig. Und das kann durchaus auch mal der Urlaub auf den Balearen sein. Das ist nicht gleich das Exerzitienangebot das Bessere. Es geht darum zu wählen, was für einen selber das Angemessene und Richtige ist. Was wir in St. Thomas anbieten möchten, ist einen Rahmen und Impulse, die dazu helfen, dass Menschen zu sich kommen können. Das heißt, bei sich kommen sein können. Und manchmal bedarf es deshalb auch des überhaupt zu sich Kommens. Und wir sind davon überzeugt, dass das auch dazu führt, dass jemand dann zu Gott findet, weil wenn ich bei mir selber bin, die Fragen nach mir, nach meinem Leben, nach meinem Woher und Wohin und die Sie ja auch schon angesprochen haben, nach dem Sinn dessen, was ich tue, weil die dann alle auch aufbrechen werden.
Ja, also schön. Also für alle, die jetzt schon ihren Urlaub gebucht haben, ja, es kann beides durchaus möglich und auch nötig sein. Natürlich braucht der Körper genauso die Entspannung und vielleicht ist da der verlockende Urlaub am Meer auch genau das Richtige. Und meistens kommen ja auch dann vielleicht Fragen, die im Alltag gar nicht so auftauchen. Deshalb wäre so ein Kombinationsangebot, ja, vielleicht einmal eine Idee für die Zukunft, nämlich ja, überall dort auch vielleicht sogar Geistliche zu haben, die dann die Fragen auch beantworten können, die vielleicht
das
sich im Urlaub
auftun. Ja, sogar schon. Mhm. Das gibt es sogar schon. Es gibt ja eine gute Tourismusseelsorge an vielen Stellen, an wirklich von Urlaubern besuchten Orten. Aber wenn die Fragen nach dem Leben im Urlaub auftauchen, und das kenne ich von mir selbst und von vielen anderen auch, dass dann, wenn mal der äußere Druck weg ist und die Beschäftigung oder Geschäftigkeit nachlässt, dass dann Fragen auftauchen. Das könnte ja ein guter Anlass sein, dann zu überlegen, wo könnte ich dann anschließend in einer geraumen Zeit mal hingehen, vielleicht nach St. Thomas, um dort ein Angebot wahrzunehmen, wo dann auch und durch kompetente Begleiter und Begleiterinnen auch ein Gesprächspartner zur Verfügung steht, das wenn es um die Fragen des Lebens geht.
Eben, das ist natürlich wichtig und das hat man ja bei Ihnen wirklich garantiert für sich persönlich und alleine und auch in einer Oase der Ruhe. Das kann man zumindest den Bildern entnehmen, wenn man
sich das
anschaut.
Und das ist nicht nur auf den Bildern so, das ist wirklich so. Manche behaupten, wir lägen am Ende der Welt. Das stimmt nicht. Man kann uns sehr gut erreichen. Wir haben sogar eine eigene Bahnstation im Ort. Aber es ist schon sehr ruhig hier und wir haben wunderbare Wanderwege, wo man sich dann auch körperlich betätigen kann.
Also auch dafür ist gesorgt. Ja. Sie haben ja gesprochen, Sie bieten den Rahmen und Impulse, die helfen, zu sich zu kommen. Der Rahmen, das heißt, das ist ein Haus, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster, dem heiligen Thomas Becket geweiht. Lebt denn die Geschichte in der Rolle des Heiligen auch in der Tradition des Ordens heute noch fort in Ihrem Haus?
Ja, das muss man schon unterscheiden. Also den heiligen Thomas Becket und den Zisterzienserinnenorden. Die Zisterzienserinnen lebten ja nach der Regel des heiligen Benedikt. Und die Benediktsregel beginnt mit den Worten, neige das Ohr, höre und neige das Ohr deines Herzens. Und das, würde ich sagen, lebt schon hier fort, jedenfalls in den Impulsen, die wir den Menschen geben. Und die Menschen kommen ja hier hin, um wirklich um auch zu schweigen, um dann eher hören zu können. Und unsere Kirche stammt aus dem Jahr 1222, ist fast kaum verändert. Und sie hat eine so besondere Atmosphäre, dass also ich gerne sage, so die Mauern sind gedrängt vom Gebet der Jahrhunderte. Das ist ein bisschen poetisch ausgedrückt, aber irgendwie ist hier eine Atmosphäre, die einem schon sehr hilft. Und ich glaube, dass das mit den Ordensfrauen, die hier über 600 Jahre gelebt haben, zu tun haben. Der heilige Thomas Becket ist nun ein ganz anderer Typ. Es war ein sehr aktiver Mensch, Politiker, Kirchenpolitiker, auch frommer Mensch. Und ich denke, was durch ihn fortlebt, ist, dass es hier in St. Thomas nicht um eine Insel der Seligen geht. Hier kann ich gut meinen Glauben leben, hier bin ich für mich, hier kann ich die böse Welt draußen lassen, sondern gerade an dieser Figur wird wichtig, dass wir eben auch einen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Auftrag als Christen haben.
Also dann wieder gestärkt in den Alltag zurückgehen können, gesendet werden
sozusagen,
können.
Ja.
Ja, wie Sie sagen, wenn Sie so sprechen von den Klostermauern, die einfach etwas bewahrt haben, eben auch, da ist etwas geblieben von Werten, von Maßstäben. Und natürlich, das bringt auch das Klima der Ruhe und der wahrscheinlich totalen Gelassenheit auch. Gehen wir zurück ins Heute. Wenn man sich das Programm anschaut, da gibt es natürlich auch sehr viele Exerzitien. Jetzt möchte ich mal fragen, was sind denn überhaupt Exerzitien im Unterschied vielleicht auch zu Besinnungstagen und welche Note bringt bei Ihnen jetzt die ignatianische Spiritualität damit hinein?
Exerzitien sind Besinnungstage mit einer besonderen Prägung. bei Besinnungstagen ist sehr oft ein Thema, von dem ich ausgehe und mir Impulse für mein Leben geben lasse. Zum Beispiel haben wir jetzt eine ganze Reihe von Besinnungstagen gehabt für Pfarrgemeinderäte, die in Vorbereitung auf unsere große Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier jetzt von 13. April bis 13. Mai gestaltet waren. Also da gibt es ein Thema und ich beschäftige mich als Einzelner und als Gruppe mit diesem Thema, um für mich selber daraus Frucht zu gewinnen, damit mein Glauben, meine Hoffnung, meine Liebe gestärkt werden. Bei Exerzitien ist es so, dass es im Grunde von der anderen Seite ausgeht, nämlich von dem Einzelnen. Wie ist mein Leben gerade? Was brauche ich? Wo soll es hingehen? Ignatius schreibt im Exerzitienbuch, es geht darum, das Leben zu ordnen. Also auch mal einzuordnen, was bestimmt denn alles mein Leben und eventuell auch Entscheidungen zu treffen. Und dazu gibt es dann gezielte Impulse durch die Begleiter, dass ich an diese Bedingungen oder diese Einstellungen meines Lebens herankommen kann, also sie selber wahrnehmen kann, bewusster haben kann. Und dann eben auch im Gebet vor Gott bringen kann. Also, das ist auch schon die ignatianische Note.
Genau, da wollte ich jetzt nochmal nachhaken. Also das besonders, das Leben wieder neu zu ordnen, auf Gott hin auszurichten.
Ja, auf das Leben hin auszurichten. Manchmal geht es ja auch vielleicht einfach nur darum, klar zu kriegen, so wie ich mit mir und meiner Gesundheit umgehe, das ist nicht in meinem Sinne und damit auch nicht im Sinne Gottes.
Und das ist vielleicht auch so der Marker, nachdem heute vielleicht viele merken, da ist was nicht mehr in Ordnung, weil es auch Menschen gibt oder mehr Menschen auch mit chronischen, mit gesundheitlichen Leiden, die vielleicht auch medizinisch nicht mehr weiterkommen. Vielleicht, weil sich auch hinter manchen körperlichen Symptomen eine verdrängte Sinn- oder auch eine Seelenfrage verbirgt. Sind das denn auch Menschen mit solchen chronischen, auch gesundheitlichen Leiden, die zu Ihnen kommen? Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, was Sie da machen, das ist auch ein Stück weit Gesundheitsprävention.
Ja, und das ist mir wichtig, das zu sagen, es geht hier nicht um Therapie. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn man, natürlich haben Exerzitien und all das, was wir hier machen, hat in gewisser Weise auch einen in Anführungsstrichen therapeutischen Charakter. Weil Therapie bedeutet ja immer Heilung. Und es geht letztlich, wenn wir als Christen von Heil sprechen, dann geht es immer auch um Heilung. Das macht Jesus Christus uns deutlich in den vielen Erzählungen der Heiligen Schrift, wo es um den Heiler, den Heiland geht. Ja? Ich bin etwas vorsichtig, das merken Sie, bei der Beantwortung dieser Frage, weil ich nicht den Eindruck erwecken könnte, also wenn kein Arzt geholfen hat, dann komm doch jetzt mal nach St. Thomas. Ja, weil sich dahinter eine verdrängte Sinn- oder Seelenfrage verbirgt. Das kann natürlich sein. Ja, das kann sein. Und dann, wenn das bewusst wird, dann wird es auch einen Weg weitergeben. Aber ich bin so vorsichtig, weil es gibt einen sehr breiten esoterischen Markt, der dann Heilung verspricht. Und das möchte ich absolut nicht. Denn Esoterik möchten wir nicht betreiben.
Wobei, aber Sie sagen ja selber, das Heilwerden, das ist ja auch sozusagen dem Christentum immanent. Also wenn Sie sagen, Jesus Christus ist gekommen für die Kranken und auch um sie zu heilen. Nicht, dass wir das jetzt hier in den falschen Hals kriegen und die Leute denken, ach, da finde ich jetzt keine Heilung. Oder?
Nein, das ist richtig nur der...
Oder Heilwerden, nicht in dem Sinne, dass jetzt plötzlich alles weg ist. Und
genau, das ist der Punkt, dass ich... Heilwerden bedeutet mehr als, dass meine, ich sag's mal ein bisschen banal, meine Wehwehchen weggehen. Ja. Und ist vielleicht auch was anderes und ist das Heilwerden der Seele hängt vielleicht auch dann damit zusammen, dass ich meine körperlichen Gebrechen akzeptieren kann.
Da geht es also um Vergebung. Denn auch.
Es geht um ein Stück um Vergebung, um mir selber vergeben können. Und wenn Sie, ich habe so den Eindruck, also bei vielen Geburtstagen bekommt man ja gesagt, Hauptsache Gesundheit. Ja, Ich bin mir dessen nicht sicher, ob es wirklich um Hauptsache um Gesundheit geht. Es geht um Heil, um Heilung, um auch eine innere Heilung. Und wenn wir auf Jesus gucken, also so gesund ist er aus der ganzen Sache nicht rausgekommen. Ja, und wir folgen Jesus dem Gekreuzigten nach. Es geht auch ein Stück darum, jetzt nicht Krankheit und Leiden zu verherrlichen und das zu suchen, sondern es gibt auch den Punkt, und da muss ich sagen, das erlebe ich sehr oft bei Menschen, die Exerzitien machen, es gibt auch den Punkt, wo ich annehmen muss, wo diese Einladung besteht, anzunehmen, dass ich jetzt ein körperliches Leiden habe, dass ich alt werde, alt bin, dass es nicht mehr so geht, wie ich mir das vorstelle. Und das hat dann auch, das ist eine Voraussetzung, diese Akzeptanz ist eine Voraussetzung, dass auch etwas wirklich innerlich heilen kann.
Also so wie in den vielen Heilungsgeschichten dann in der Bibel letztendlich darum geht, deine Sünden sind dir vergeben. Also als ersten Punkt.
Ja, wobei da ja immer die Schwierigkeit ist, so dass wie wir Sünde verstehen, ja, also dass wir Sünde, also da ist jetzt jemand ist von einem Leiden geschlagen, weil er mal gelogen hat und weil er mal genascht hat, ja, also da Sünde ist was viel Umfassenderes, und bei Sünde geht's immer um mein grundsätzliches Verhältnis zu mir und Gott und den Mitmenschen, um das Ja sagen, beziehungsweise dann im Fall der Sünde um das eher Nein sagen zu mir, zu Gott und den anderen. Und wenn es da zum Beispiel, wenn es um die Akzeptanz der eigenen Talente geht, also ich habe diese Talente und habe nur 5 bekommen, keine 10, und das zu akzeptieren, ja, dass ich mit diesen Begabungen da bin und dazu Ja sagen kann, das hat auch was damit zu tun, Sie sprachen ja von Vergebung und Versöhnung, mir selber zu vergeben, dass ich eben die anderen 5 nicht habe. Ja? Und nicht den Anspruch an mich zu formulieren, ich muss jetzt aber mehr können. Ja? Ich muss größer sein, ich muss was anderes haben, was die anderen haben, also die Quelle des Neides und so. Dieses Ja-Sagen zu mir hat dann eben auch was mit Versöhnung mit mir selber zu tun.
Und das hat dann auch sehr viel wieder mit der Lebensordnung zu tun.
Genau.
Und dem heiligen Ignatius, also dahingehend das Leben zu ordnen. Das haben Sie damit ja jetzt gerade umschrieben. Das Ja-Sagen zu sich selber. Und Sie haben auch das Wort im Vorgespräch benutzt, die inneren Antreiber, die uns heute oftmals so sehr stressen. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Bild.
Das ist nicht nur heute, das war schon immer so. Der heilige Ignatius ist ja so ein wesentliches Mittel seines Exerzitienbuches, also dieser Anleitung, wie Exerzitien begleitet werden können, sind die Regeln zur Unterscheidung der Geister. Damit sind jetzt keine Dämonen gemeint, sondern es geht so um die Frage, wes Geistes Kind bin ich, und eben auch so der inneren Antreiber. Und wenn Sie in die Tradition der Wüstenväter schauen, die beschreiben das unter den Bildern der Dämonen, aber da sind genauso innere Antreiber gemeint. Also die hat es schon immer gegeben. Die zeigen sich bei uns heute etwas anders.
Ja, aber jetzt wollen wir noch mal einen Blick auch ins Programm werfen. Während wir hier nämlich schon die ganze Zeit über die Orte der inneren Einkehr sprechen. Zu Gast ist Pfarrer Ralf Braun, er ist Leiter des Exerzitienhauses St. Thomas des Bistums Trier. In der Eifel, in einer Oase der Ruhe gelegen. Wenn man nur die Angebotspalette einmal aufblättert oder auf die Homepage schaut, dann ist das Angebot wirklich breit gefächert, von Heilwerden durch Fasten und Schweigen über Tage der Quelle, Ruhe, Besinnung, Meditation, auch für Priester im Ruhestand, auch für Ehepaare. Nach welchen Kriterien und Bedürfnissen stellen Sie denn das Programm zusammen, wenn Sie den Anspruch haben, etwas ja zu machen, was eigentlich alle auch ansprechen kann?
Ja, also Kriterium haben wir jetzt eben schon gesprochen, ist die ignatianische Spiritualität. Also Das machen wir auch, um anderen Exerzitienhäusern, die es ja in unserer Umgebung zwar nicht in der großen Fülle, aber auch gibt, um denen auch ein eigenes Profil zu lassen. Also wir machen zum Beispiel keine theresianischen Exerzitien, also in der Tradition des Karmels. Ja. Bei uns spielt also das Ignatianische eine wichtige Rolle und damit dann auch das, was ich ganz zu Beginn schon mal sagte, dass wir Menschen helfen wollen, dass sie zu sich kommen können, dass sie zu sich kommen können und damit zu Gott finden können, sind es alle Angebote, die auch in die Ruhe und ins Schweigen hineinführen, selbst dann, wenn es jetzt keine ausgesprochenen Schweigetage sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass immer der Leib mit einer Rolle spielt. Das heißt, danach werden unsere Angebote geformt, gestaltet. Und danach suche ich auch die Referenten und Referentinnen aus. Das heißt, es sollen Leute sein, die auch die Fähigkeit haben, die Qualifikationen auch haben, Körperwahrnehmungsübungen oder Leibübungen anzuleiten. Das ist ganz wichtig, damit wir, also ich sage immer, wir müssen auf den Füßen bleiben, damit wir nicht abheben, denn darum geht es uns nicht. Es geht nicht darum, dass wir in eine fromme Sonderwelt abheben, sondern dass wir mit den Füßen auf dem Boden bleiben und dazu helfen, Übungen, die mich meines Leibes vergewissern.
Das heißt, es geht ja auch um die Einheit, also Leib und Seele in einer Einheit zu sehen und auch zu leben, versuchen zu leben. Weil das kann ja schnell bei Exerzitien passieren, dass man dann so in anderen Sphären vielleicht schwebt.
Ja, die holen wir immer wieder runter.
Okay, also die schweben nicht nach Hause.
Nein.
Zu Fuß oder?
Genau.
Ja, und dann haben Sie aber eben auch noch angesprochen, also Sie setzen sich ab von anderen spirituellen Angeboten oder anderen Häusern, die eine andere spirituelle Ausprägung haben, zum Beispiel mit theresianischen Exerzitien. Wie wären denn die im Unterschied zu ignatianischen?
Also da bin ich jetzt kein Fachmann. Ich kann es nur sagen von dem, was ich aus wenigen Begegnungen oder auch aus weniger Lektüre weiß. Der Unterschied dabei ist zum Beispiel, dass es keinen Begleiter über die ganze Zeit gibt, mit dem man zum Beispiel täglich ein Einzelgespräch hätte. Das ist bei ignatianischen Exerzitien das wesentliche Mittel. Ja, also das wäre schon mal ein großer Unterschied.
Was verspricht man sich denn jetzt von so Einzelgesprächen? Was soll da entstehen oder in Gang gebracht werden?
Da geht es immer darum, welche Erfahrungen macht der Exerzitant, die Exerzitantin. Was beschäftigt sie? Welche Stimmungen tauchen auch im Gebet auf? Ist jemand eher euphorisch oder eher verwirrt? Also das so dann auch im Gespräch darüber zu schauen, was könnte das bedeuten? Wo kommt das her? Manchmal brechen auch Erinnerungen oder sogar traumatische Erinnerungen auf, die dann auch besprochen werden sollen. Und deshalb ist es mir auch ganz wichtig, dass es diese täglichen Einzelgespräche gibt. Wobei ich durchaus glaube, dass Gott Möglichkeiten hat, auch wenn kein Gesprächspartner da ist, mit einem Menschen einen solchen Weg zu gehen. Aber die ignatianischen Exerzitien sind eben schon wirklich darauf ausgerichtet, dass der Begleiter und die Begleiterin als Werkzeug Gottes eine Rolle spielen. Ja? Und deshalb, es können auch ja, die Rahmenbedingungen sind unter Umständen ein Thema eines Einzelgesprächs. Also wie ist das mit dem Essen oder wie läuft das mit den Zeiten im Haus? Weil das ja alles Dinge sind, die einen Einfluss auf unser inneres Leben haben. Ja, also haben die da auch im Einzelgespräch bei Exerzitien einen Platz?
Mhm. Das heißt also, da nochmal nachgefragt, es geht natürlich auch sehr stark um die Beschäftigung mit sich selbst, mit dem eigenen Leben. Dann geht es auch um Haltungen und Einstellungen, die wir im Laufe unseres Lebens in der Kindheit vielleicht erworben haben, unbewusst mit uns herumschleppen, die uns vielleicht auch blockieren und auch den eigenen Lebensweg oder die eigene Entfaltung vielleicht blockieren. Jetzt haben Sie selber gesagt, da kann auch mal etwas aufbrechen.
Ja, darf ich gerade noch dazwischen?
Ja.
Ich habe nämlich noch ein wichtiges Element vergessen, beziehungsweise es wird mir jetzt nicht so deutlich bei Ihrer Aufzählung. Das alles geschieht natürlich nicht, indem ich nur um mich kreise, sondern deshalb ist das Gespräch auch so wichtig, dass es immer auch von dem mein Leben betrachten, um mich kreisen, dass es da hinausgeht in den Dialog mit Gott. Also dass auch Gott erzähle, was mich jetzt gerade beschäftigt, was ich für Einsichten habe, was ich für Fragen habe, das dem Herrn im Gebet, in der Gebetszeit dann auch vorzutragen und vielleicht auch dann wahrzunehmen, was er darauf antwortet.
Ja. Sind denn ignatianische Exerzitien, kann man das jetzt so sagen, so speziell sind sie jetzt vielleicht auch nicht, aber sind sie für jeden Typ geeignet, also genauso vielleicht für den Grübler wie für den, der ja alles eher so leicht sieht?
Ja, ich glaube, grundsätzlich sind sie für alle geeignet. Aber es gibt, sagen wir mal, spezielle Bedingungen oder Voraussetzungen, wo ich da eher abraten würde. Deshalb gibt es auch immer ein Vorgespräch vor den Exerzitien, also so eine geraume Zeit vorher. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also manchmal erlebe ich, dass Menschen, die sich enorm nach einer Ruhe und einer Auszeit und ja sowas wie Wellness für die Seele sehnen, aber im Grunde nie eine Erfahrung mit Beten gemacht haben. Ja. Und dann würde ich sagen, also dass da Exerzitien jetzt nicht das geeignete Mittel sind, weil das Wichtigste in Exerzitien ist das alleine persönlich beten. Denen würde ich dann eher empfehlen, machen Sie doch zuerst mal ein Besinnungswochenende, wo auch zum Beispiel, wo es ums Beten geht. Was ist das eigentlich? So, ja. Oder machen Sie was anderes, wo Sie wirklich für sich zur Ruhe kommen. Es gibt auch das Angebot, dass Menschen einfach dann außerhalb von Exerzitien, wenn sie Ruhe suchen, nach St. Thomas kommen können. Ja. Dann gibt es wiederum auch Menschen, da würde ich eher abraten, wenn sie zum Beispiel jemand, der akut mit einer Depression belastet ist. Da wären also Exerzitien eher nicht angeraten, weil da die Möglichkeiten ins Grübeln und in der Depression zu versinken viel zu groß sind. Ja. Das bietet sich dann geradezu an und deshalb sollte das nicht sein.
Ja, und die umgekehrte Frage, gut, ich frage dann sozusagen immer auf das allgemeine Angebot, was in Ihrem Haus jetzt angeboten wird. Also nicht nur Exerzitien, sondern genauso die Ruhetage, die Besinnungstage. Können die denn auch weiterhelfen, wesentliche Entwicklungsschritte in einem freizulegen?
Ein wichtiger Satz des heiligen Ignatius heißt, Gott suchen und finden in allen Dingen. Und ja, ich glaube, dass alles, auch unsere Angebote in St. Thomas, können weiterhelfen auf dem persönlichen Lebens- und Glaubensweg. Ich kann aber jetzt, also ich kann keine Rezepte ausstellen und sagen, also beziehungsweise Garantien abgeben, dass Gott ist unverfügbar. Ja, es geht dem Ignatius darum, und das ist bei allen unseren Angeboten auch so, sich selber zu bereiten, sich disponieren, sagt der Ignatius, dass die Gnade Gottes bei mir ankommen kann. Ja, dass ich wahrnehmen kann, wie Gott in meinem Leben schon wirkt. Dass ich in allem, was mir begegnet, eine Spur Gottes entdecken kann. Und deshalb ist natürlich, sind all die Dinge hilfreich, die mir helfen, ja, es ist jetzt doppelt gemoppelt. Also alle diese Dinge sind hilfreich, die mich dazu führen, den Blick dahin zu wenden. Und da würde ich schon sagen, das sind unsere Angebote.
Also auch zu mehr Aufmerksamkeit, etwas, ja, die Sensibilität vielleicht dazu, wieder neu zu entwickeln, im Leben die Spuren Gottes zu finden.
Ja, und da ist ganz wesentlich dabei, die Sensibilität für sich selber nochmal neu zu entwickeln. Weil ich formuliere nicht umsonst, wir wollen Menschen helfen, zu sich zu kommen. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen außer sich sind.
Mhm. Außer sich geraten, ja, das ist auch ein schöner Begriff. Woran kann man das merken, dass man bei sich ist oder außer sich ist? Das möchten wir oder will ich auch gleich Sie noch fragen. Hier in der Lebenshilfe mit dem Thema Orte der inneren Einkehr. Wir stellen heute das Exerzitienhaus St. Thomas des Bistums Trier in der Eifel vor mit Pfarrer Ralf Braun. Und Pfarrer Braun hat auch eine Ausbildung als Lehrer für Stressbewältigung durch Achtsamkeit gemacht. Auch das wird uns dann in der nächsten halben Stunde noch weiter beschäftigen. Bis dahin geht es hier weiter mit Musik. Wir stellen Ihnen das Exerzitienhaus St. Thomas des Bistums Trier in der Eifel vor. Zu Gast ist Pfarrer Ralf Braun. Mein Name ist Anjuta Engert. Gott suchen und finden in allen Dingen, das war so ein bisschen der Tenor von Ignatius auch. Und das, darum geht es Ihnen auch bei Ihren Angeboten. Jetzt haben wir den ersten Hörer bereits, mit dem ich verbunden bin. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Frage. Vorhin hat der Pfarrer gesagt, Leuten, die also depressiv sind oder die zum Grübeln neigen, würde er von Exerzitien abraten. Was würde er diesen Leuten raten?
Bin ich schon dran?
Ja, Herr Pfarrer.
Ja, das kommt natürlich sehr auf die jeweilige Situation an. Also es ist... wenn jemand in einer akuten Depression ist, braucht er natürlich zunächst einmal ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe. Da würde ich dann sagen, dass begleitend dazu vielleicht dann auch Gespräche mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin hilfreich wären. Ich würde nicht, also wenn das wirklich eine akute Depression ist, würde ich auch nicht dazu raten, dann einen anderen Kurs zu machen.
Ja, ich rede jetzt nicht unbedingt von einer akuten Depression, sondern von, sagen wir so, depressiven Verstimmungen, Schwermut,
Grübeln
und so. Ja. Warum? Was würden Sie denen empfehlen?
Da würde ich grundsätzlich auch sagen, das habe ich auch eben ja schon gesagt, es geht nun dann um die akute Depression. Also grundsätzlich können depressive Menschen, also die zu Depressionen neigen, können auch Exerzitien machen.
So, hallo, Hörertelefon bei Radio Horeb.
Und deshalb höre ich
Sie haben noch Radio an, machen Sie es aus,
dann,
bitte.
Dass der Begleiter, die Begleiterin.
Hallo, hier
das
ist das Hörertelefon in München. Mit wem spreche ich bitte?
Da bitte ich dann auch immer im Vorgespräch drum, wenn
hallo? Mit wem
jemand
spreche
kommt,
ich denn?
Der ebenso auch so eine Krankheitsgeschichte hat, das mit dem Arzt oder den Therapeuten abzusprechen, ist diese Form von Besinnungstagen oder Exerzitien dann hilfreich. Aber grundsätzlich können auch Menschen, die schon mal Depressionen hatten oder können Exerzitien machen. Also das schließt nicht grundsätzlich aus.
Danke für die Anfrage.
Aber es geht immer, und ich denke, das merken Sie jetzt schon, es geht immer um wirklich das persönliche Gespräch dann darüber. Und also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde solchen Menschen das und das empfehlen. Ja, sondern es geht immer um das persönliche Gespräch und die Einschätzung und auch das Nachfragen, wie zeigt sich das denn und so weiter.
Ja. Gut, danke.
Dankeschön für Ihre Nachfrage. Das ist insofern vielleicht auch ganz gut, um das einfach noch einmal abzugrenzen. Wenn Sie, Herr Pfarrer Braun, von Depressionen sprechen, dann meinten Sie schon, also klinisch oder krankhafte Depressionen, also
genau.
Nicht vielleicht jetzt nur ein Mensch, der vielleicht ein bisschen schwermütig veranlagt ist.
Nee,
das
genau.
Ist ja, muss man das ja dann nicht. Schon unterscheiden.
Ja, ja.
oder jemand, der vielleicht...
Ich meine, das ist natürlich ein Begriff, den wir oft auch, gestern Abend habe ich wieder Depressionen gehabt, das klingt, das sagen manchmal Leute und dann waren sie einfach nur ein bisschen traurig. Ja, das ist ein Unterschied. Also Depression ist eine Erkrankung und traurig sein ist ein gesunder Reflex der Seele.
Das Wort wird einfach ein bisschen häufig und manchmal auch missbräuchlich benutzt.
Ja, missverständlich dann auf jeden Fall.
Ja. Herr Pfarrer Braun, Sie haben eben gesagt, Sie haben das Gefühl, dass viele Menschen heute außer sich sind. Ja. Die Angebote, die Sie in Ihrem Exerzitienhaus machen, dienen dazu, eben zu sich zu kommen. Was heißt es denn, außer sich zu sein? Wie äußert sich das?
Das äußert sich zum Beispiel meines Erachtens darin, dass Menschen nur noch Sklave ihres Terminkalenders sind, den sie zwar selber gestalten, aber den sie der zum Richter über alles im Leben wird. Oder also Menschen, die nicht mehr mitbekommen, was habe ich denn für Bedürfnisse eigentlich? Ja, dann auch anfällig werden für die vielen Versprechungen der Werbung, ja, weil sie selber ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen und dann die aufgedrückten oder einem zugesprochenen Bedürfnisse für die ihrigen halten. Also das wären Anzeichen dafür, wo ich sagen würde, da ist jemand außer sich. Ja. Jemand ist... nur fixiert auf das, was andere von einem halten. Das würde ich auch darunter fassen, also zu sagen, da ist jemand außer sich. Ich meine damit, wenn ich das sage, außer sich sein, damit meine ich nicht, dass jemand außer sich vor Freude sein könnte, zum Beispiel schon mal. Ja? Also das hat ja mehr dann was von außer sich sein im Sinne von Ekstase. Ja? Sondern eher dieses... wo ich nicht mehr der Herr meines Lebens und nicht mehr derjenige bin, der die Maßstäbe festsetzt für mein Leben, sondern mich ganz von außen bestimmen lasse.
Also neudeutsch gewendet, also das, was man in der Bibel liest, wenn es darum geht, fremden Göttern zu dienen, das sind dann...
Das hat auch was damit zu tun.
Hat auch damit was zu tun, ja, sich so versklaven zu lassen.
Ja, ja. Mhm. Und, und das Gegenstück dazu wäre dann eigentlich, und das ist so, was ich denke, wo es bei uns drum geht, das Gegenstück dazu ist eben, dass ich bewusst habe, was beschäftigt mich denn. Dass ich nicht automatisch funktioniere. Dass ich mitkriege, was passiert denn in meinem Leben. Also, dass ich... so im tiefen Sinne auch wirklich Erfahrungen mache. Das heißt, ich erlebe nicht nur irgendwas, sondern ich kann die auch das Erleben da auch einordnen. Ich kann es deuten. Zumindest beschäftigt es mich. Ja, und ich kriege das selber mit. Das ist der entscheidende Punkt.
Das heißt, dafür muss man sich letztendlich auch Zeit nehmen für sich und für diese Reflexion letztendlich und auch das Gespür dafür haben.
Ja.
Herr Pfarrer Braun, ich hatte ja angedeutet, dass Sie eine Ausbildung als Lehrer für Stressbewältigung durch Achtsamkeit gemacht haben und Sie bieten diese Seminare auch als 8-wöchigen Intensivkurs an. Was hat Sie denn dazu bewogen?
Genau das, was ich gerade eben ausgeführt habe. Denn was ich ja gebracht habe, ist im Grunde eine Beschreibung von Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist die Aufmerksamkeit bewusst auf das lenken, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht und es auch gelten lassen, ohne direkt zu bewerten und abzuwerten. Das heißt im Grunde mitkriegen, was ist bei mir Sache, was läuft bei mir ab. Und das ist auch so der entscheidende Punkt, weshalb ich auf dieses Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit gestoßen bin, weil ich da für mich auch auf der Suche war und mir das irgendwie verlockend erschien und weil dann ich auch gemerkt habe, dadurch, dass das ein säkulares Programm ist, also ein nicht weltanschaulich gebundenes Programm, ist es auch möglich, Menschen, die nicht unbedingt direkt auf so fromme Kurse, wie wir sie anbieten, ansprechen, denen auch die Tür unseres Hauses quasi zu öffnen, ja, mit sowas mit diesen Kursen für Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Also da haben wir jetzt im Gespräch auch mehrfach sind wir darauf zu sprechen gekommen, die Beanspruchung, der Druck, das, was wir dann alles so Stress nennen, ist bei den Menschen enorm und wird eigentlich auch immer heftiger, wenn man auch überlegt, wie sich die Arbeitszeiten auch nochmal wieder im Moment verändern. Also Menschen, die zum Beispiel bei uns im Dorf hier, die sagen, ich hatte bisher verlässliche, feste Arbeitszeiten, das ist so flexibilisiert, ich weiß nicht, ob ich im Verein noch mitmachen kann. Und das macht ja was mit den Menschen. Und das einfach nicht nur sich über sich übergehen, das nicht nur über sich ergehen lassen, sondern die innere Kraft finden, das auch mitzugestalten. Und zuerst ist dafür wichtig, das überhaupt mal mitzukriegen. Also das ist so, hat uns bewogen, das anzubieten. Also im Sinne auch eines Dienstes für die Menschen. Denn es geht uns insgesamt ja nicht darum, dass wir irgendwelche Statistiken erfüllen müssen, dass wir Geld verdienen kann man damit sowieso nicht mit einem Exerzitien, also aber dass wir irgendwie was Schönes vorzuweisen haben, sondern es geht uns ja darum, dass wir den Menschen helfen, ihr christliches Leben zu gestalten.
Und da sehen Sie sozusagen eine Not der Zeit.
Ja.
Ja. Und also das ist jetzt nicht nur, man könnte ja denken, oh, die gestressten Manager, nee, jetzt, die da angesprochen sind, sondern.
Manager war noch nicht im Kurs. Mhm. Sondern Hausfrauen, normale Arbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Lehrerinnen, Versicherungskaufmann, wie gesagt, Manager war noch keiner drin.
Können Sie mal ganz kurz, ja gut, die haben vielleicht ihre eigenen Seminare und Kurse sowieso auch.
Da sind wir vielleicht zu billig zu, das kann sein. Ach so. Aber das ist nicht teuer genug.
Ja, auf die Kosten kommen wir auch noch zu sprechen. Ja. Aber vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was mal so ganz kurz in Stichworten erzählen, erläutern, was denn so Inhalt dann dieser achtwöchigen Intensivkurse ist.
Also achtwöchiger Intensivkurs bedeutet nicht, dass man 8 Wochen in St. Thomas ist, sondern es gibt in diesen 8 Wochen wöchentlich ein Gruppentreffen von 3 Stunden. Und dazwischen geht es darum, da zu Hause zu üben. Und es geht, 3 wesentliche Elemente spielen dabei eine Rolle. Das ist einmal Körperwahrnehmung in Ruhe, also im Liegen oder Sitzen. Das ist eine so etwa eine halbstündige Übung. Dann ist eine wichtige Übung Körperwahrnehmung in Bewegung. Das sind so Elemente aus dem Yoga, werden da, aber ganz einfache, werden da geübt. Und das dritte ist, und das ist gleichwertig mit den anderen, ist also nicht das Höherwertige, aber ist trotzdem wesentlich, ist sogenannte Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, es geht darum, zu üben, wirklich alles wahrzunehmen, was ist. Soweit es mir möglich ist, etwas wahrzunehmen. Also zum Beispiel, es beginnt über den Atem, den Weg und die Bewegung des Atems wahrzunehmen, Körperempfindungen wahrzunehmen und nicht nur darüber zu denken, da habe ich jetzt einen Schmerz im Knie zum Beispiel oder mein dicker Zeh ist kalt, sondern dass wirklich dieses Empfinden im Knie oder im dicken Zeh gelten zu lassen, nicht gleich darüber nachzudenken. Dann geht es darum, Gefühle wahrzunehmen. Das ist meist sehr schwierig, weil wir sofort da irgendwelche Deutungen oder Interpretationen haben. Und es geht auch tatsächlich darum, Gedanken, die kommen und gehen, wahrzunehmen. Also es geht absolut nicht darum, leer zu werden oder Gedanken wegzuschieben, sondern wahrnehmen, was ist. Und das wird geübt, in den Gruppenabenden eingeübt und zu Hause nach einem bestimmten Leitfaden dann immer wieder mal diese Übung, mal jene Übung geübt. Es gibt dann sowas wie Vorträge darüber, was ist Stress oder warum erlebe ich, also es gibt Übungen dann in der Gruppe dazu, warum erlebe ich diese oder jene Situation so. Ja, aber das Wesentliche ist, dass man zu Hause in 8 Wochen eben diese täglichen Übungen macht.
Und wenn man die gemacht hat, dann ist ja das Ziel, irgendwie auch ein bisschen stressresistenter zu werden. Wenn man sich das jetzt so anhört, dann denkt man, man läuft jetzt nur noch mit dem Gedanken dann sozusagen durch den Alltag. Wie geht es mir jetzt gerade? Wie fühle ich mich? Oder wie sind meine Gefühle?
Eben nicht mit dem Gedanken rumzulaufen, sondern zu merken, wie geht es mir? Zu spüren.
Ohne sich die Gedanken darüber machen zu müssen.
Ohne sich darüber Gedanken zu machen. Das ist der Punkt.
Ja. Also einfach wahrnehmen.
Also ich beobachte, dass viele Menschen, wenn ich frage, wie geht's Ihnen, dass sie dann sagen, ach, ich denke, mir geht's ganz gut. Ja, also da ist gleich schon der Gedanke eingeschaltet, das Denken. Und aber es ist auch Wesen, also mein Empfinden, ob jetzt Wohlempfinden oder auch nicht, ist auch wesentlich mehr als Denken darüber, wie ich mich empfinde oder befinde.
Ja, es wäre jedenfalls eine wichtige Vorstufe, dass man dieses Empfinden nicht immer ausschaltet. Ja, jetzt haben wir oft schon auch darüber gesprochen, eben gerade über diese Körperwahrnehmung und da, dass es eben auch ignatianisch ist, diese Leib-Seele-Einheit wahrzunehmen und das auch in diesen Exerzitien und Besinnungstagen, um eben Raum zu schaffen für die Begegnung mit Gott, für sich Ruhe zu finden, zu beten, zu fasten, zu schweigen. Eben, das alles bei Exerzitien denkt man manchmal, oh, das ist jetzt alles so geistbetont. Aber ihnen geht es ja eben auch darum, dass der Körper mit angesprochen wird. Das heißt, auch in den Exerzitien werden Körperübungen gemacht?
Ganz unterschiedlicher Art. Also wir haben, das hat auch mit den Fähigkeiten der unterschiedlichen Referenten oder Referentinnen zu tun. Also es gibt Exerzitien, da bieten wir Körperwahrnehmungsübungen an nach der Lehr- und Übungsweise Rhythmus, Atem, Bewegung. Das ist eine geprägte Lehr- und Übungsweise. Dann gibt es Exerzitien, also wir haben jetzt demnächst Exerzitien für Männer. Einer der Exerzitienbegleiter macht selber und hat da auch sich weiterqualifiziert Aikido. Das ist eine japanische Schwertkunst. Und da geht es um Ähnliches wie bei den Exerzitien, übrigens bei Rhythmus, Atem, Bewegung auch. Es geht immer darum, wahrzunehmen, meinen Standpunkt zu finden, meine Beziehung zu meiner Umwelt wahrzunehmen. Also das dann nicht bloß im übertragenen Sinn, sondern wirklich ganz körperlich reell. Oder wir werden im nächsten Jahr auch Exerzitien haben, wo ein Schönstadtpater, der auch schon Bücher geschrieben hat über Yoga, der dann eben auch Yoga-Elemente mit einbaut in die Exerzitien. Also das ist ganz wichtig und wir bieten keine Kurse an, wo nicht in irgendeiner Weise der Leib, der Körper angesprochen ist, weil es eben, wir können nicht den Geist ohne den Körper denken. Ja. Eine Einheit von Seele, Leib und Geist.
Ist das heute besonders wichtig? Wir sind ja eigentlich sehr körperbetont. Was hätte Ignatius denn sozusagen zu seiner Zeit gemacht? Oder wie hat er denn das in eine Einheit gebracht? Denn ich denke, die Einheit muss immer irgendwie errungen werden.
Ja, also einerseits sind wir sehr, sehr körperbetont, aber eben nur körperbetont. Ja? Und die Beziehung zum geistig-seelischen wird dann selten in den Blick genommen. Ignatius, also die Hinweise, weshalb das wichtig ist, finden sich bei Ignatius unter anderem in den Hinweisen, die er gibt zum Gebet, also wo es dann darum geht, zum Beispiel die richtige Körperhaltung zu finden, die richtige Gebetshaltung zu finden. Das sind so Ansätze. Man kann jetzt nicht sagen, dass Ignatius solche Übungen angeboten hat. Das sind Weiterentwicklungen der ignatianischen Exerzitien aufgrund der Notwendigkeiten, die wir heute haben. Die Menschen damals und über lange Zeit, ich denke, das ist bei uns auch noch nicht so lange her, hatten ein ganz anderes Verhältnis zum Körper, weil sie wesentlich mehr auch von körperlicher Anstrengung und körperlicher Arbeit auch geprägt waren. Ja. Für uns, ich rede jetzt mal von mir, wenn ich uns sage, Schreibtischtäter, ist natürlich der Körper eher eine Last, weil er dann mal wehtut, weil ich nicht mehr so lange auf dem Schreibtischstuhl sitzen kann. Und da ist es einfach wesentlich, ein positiveres Verhältnis zum Körper auch aufzubauen. Und das erlebe ich in der Tat sehr oft, dass Menschen, die Exerzitien machen, dass die dann sagen, ich bin ja eigentlich hierher gekommen, um frommer zu werden, aber jetzt habe ich ein viel positiveres Verhältnis zu meinem Leib. Ich bin dann direkt dabei zu sagen, aber das hat auch was mit Frommsein zu tun.
Denn, nämlich Gott im Schönen zu erkennen, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche.
Gott im Schönen zu erkennen, nein, nicht jeder Leib ist schön in dem Sinne, dass er hübsch wäre, aber Gott in dem zu erkennen, was er mir gegeben hat, was sein Werk ist, und nicht zuletzt sind wir eine Religion, die an die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes glaubt.
Ja, das ist ein starkes Wort. Wir sprechen über St. Thomas, über das Exerzitienhaus des Bistums Trier. Zu Gast ist Pfarrer Ralf Braun im Rahmen der Sendereihe Orte der inneren Einkehr in der Lebenshilfe. Und jetzt haben wir sehr viel auch über die Einheit von Leib und Seele gesprochen. Und auch das leibliche Wohl, das ist ja nicht unwichtig, wenn man dann eine Woche, 10 Tage bei Ihnen verbringt und vielleicht nicht nur fastet. Sie haben auch umgestellt auf Biokost.
Ja. Sie erlauben mir das, es ist nicht bloß plumpe Werbung. Wir haben eine sehr gute Küche. Das können Sie alle unsere Gäste fragen. Uns war es wichtig, dass wir einmal auf der einen Seite diese hohe Qualität beibehalten, vielleicht auch noch etwas steigern. Und auf der anderen Seite auch unseren Beitrag leisten dazu, die Schöpfung, also das, was der Herr gemacht hat, was er geschaffen hat, zu erhalten. Und deshalb ist für uns wichtig gewesen, die Küche, soweit es möglich ist, und da gibt's halt eben Grenzen, umzustellen auf eine ökologischere Basis. Und eben, das heißt eben, dass wir mehr vermehrt oder ausschließlich saisonale Produkte verwenden. Also Wirsing gibt es im Winter und nicht im Sommer. Ja, und Spargel gibt es in der Spargelzeit. Dass wir regionale Produkte verwenden. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir im Moment jetzt auch mehr Wild verwenden, weil es hier eine wildreiche Gegend ist. Und die müssen, das Fleisch muss eben nicht von Dänemark nach hierhin transportiert werden. Ja. Das heißt, dass wir möglichst fair gehandelte Produkte verwenden, da wo es geht, also zum Beispiel Bananen, kaufen wir nicht im Supermarkt, sondern über den fairen Handel. Eben auch möglichst Verpackungsmüll zu vermeiden suchen. Ich sage bei allem, wir versuchen das möglichst ökologisch, möglichst biologisch, möglichst fair gehandelt. Es gibt auch da Grenzen, aber das war uns wichtig, da einen Beitrag einfach zur Bewahrung der Schöpfung zu lassen und damit auch Bewusstseinsbildung zu betreiben.
Ja, wenn wir schon bei der Küche sind, dann kommen wir auch gleich zu den Kosten. Sie haben gesagt, so ein Haus trägt sich nicht von alleine. Nein. Zum einen, was kosten denn die Angebote bei Ihnen? Was ist so der Tagessatz?
Also wir haben einen Tagessatz für Übernachtung mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das sind 47,50 Euro für kirchliche, also für unsere Angebote und für kirchliche Gruppen, die von außen kommen. Wir sind nämlich neben unseren Angeboten haben wir auch noch einen großen Bereich, wo Gruppen von außen sich quasi hier einmieten. Ja. Bei nicht kirchlichen Gruppen ist das natürlich viel teurer, weil wir können diesen niedrigen Preis nur deshalb aufrechterhalten, weil das natürlich enorm aus Kirchensteuermitteln, über die Hälfte ist aus Kirchensteuermitteln bezuschusst. Ja. Das ist aber wichtig, weil unser Bischof hat entschieden, wir brauchen das. Wir sehen das als Investition in die Zukunft der Kirche, dass Menschen sich solche Angebote auch leisten können. Dazu kommt dann noch eine Kursgebühr, weil wir ja auch Kosten für Referenten, Material und so weiter haben. Das ist aber allerdings auch relativ gering, so etwa 17 Euro pro Tag.
Ja, soweit zu den Kosten. Wie ist es denn mit dem Programm? Können sich da Kurzentschlossene auch jetzt noch in der Fastenzeit vielleicht auch an Schweigeexerzitien beteiligen oder sind da die Kurse schnell ausgebucht?
Wir haben noch Möglichkeiten. Schweigeexerzitien gibt es allerdings jetzt keine mehr, wo man noch dran teilnehmen kann. Aber es gibt noch Besinnungsangebote.
Ja.
Da kann man noch dran teilnehmen.
Und wir haben ja auch davon gesprochen, der Raum ist auch immer wichtig. Wo findet etwas statt, dass man auch zur Ruhe kommt, zu sich und auch zu Gott findet? Und Sie haben da auch einen Gebetsraum im Exerzitienhaus, den Sie auch vorstellen mit einer Bildergalerie, mit Lichtinstallationen unter dem Titel Gott im Schönen erkennt das Wohnen Gottes unter den Menschen.
Ja.
Was bedeutet denn insgesamt auch die Ästhetik des Raumes, vor allem auch des sakralen, des liturgischen Raumes, für das Glaubensbewusstsein der Menschen?
Also ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier in St. Thomas die Möglichkeit haben, genau darauf auch ein Augenmerk zu lenken. Einmal dadurch, dass wir diese wunderbare Kirche haben, die einen sehr stilvoll eingerichtet ist. Das kann ich deshalb sagen, weil ich das nicht gemacht habe. Und die sehr bergend wirkt auf die Menschen. Wir haben diesen wunderbaren neuen Gebetsraum unter dem Dach, von dem Sie gerade sprachen, der von einem Lichtkünstler, von Stefan Knorr, gestaltet worden ist. Und dessen Prinzip ist im Grunde dies, was Sie zitiert haben, Gott im Schönen erkennen, das Wohnen Gottes unter den Menschen. Daraufhin arbeitet er. Und wir haben die große Möglichkeit, dass wir regelmäßig Kunstausstellungen, also im Wesentlichen Gemäldeausstellungen, die in einen solchen Rahmen hier passen. Also da geht es immer schon auch darum, dass es Gemälde sind, die in die Tiefe führen, die etwas darstellen von dem, was in Exerzitien oder Besinnungszeiten vorkommt. Also solche Ausstellungen hier regelmäßig zu machen. Und wir haben das große Glück, dass eine Künstlerin, die vor einigen Jahren gestorben ist, Christa Maria Weber-Keimer, die im Wesentlichen sakrale Kunst gemacht hat, also weniger sakrale Kunst als mehr religiöse Kunst, also von ihren Bildern her, weniger für Kirchen als tolle Gemälde gemacht hat. Und die hat uns einen Großteil ihres Nachlasses zur Verfügung gestellt, sodass wir in jedem Zimmer auch ein Originalgemälde hängen haben. Ja, das wirkt wirklich enorm auf die Menschen. Das höre ich sehr oft. Was tut das uns so gut, dass hier so viel Kunstsinn und so viel Geschmack eingerichtet ist? Wie gesagt, ich kann das deshalb sagen, weil das nicht alleine meine Schuld ist. Ich merke das ja auch bei mir selber und glaube, dass das nicht anders ist als bei anderen Menschen. Das führt zur Ruhe, das führt zur Besinnung, das führt dazu, dass ich mich einfach wohlfühle.
Tja, apropos Wohlfühlen, zur Ruhe kommen. Herr Pfarrer Braun, wo verbringen Sie denn Besinnungstage oder wo kommen sind Sie denn mal zu Exerzitien?
Also das ist ganz unterschiedlich. Da verbindet sich bei mir natürlich auch so ein bisschen professionelle Neugier mit, dass ich also auch unterschiedliche Exerzitienhäuser suche. Ich habe über Jahre, habe ich immer bei der gleichen Exerzitienbegleiterin Exerzitien gemacht und bin mit der umhergewandert. Jetzt suche ich mir im Moment so mehr die Ausrichtung, die mir jetzt gerade gefällt und wo es auch mit den Zeiten passt. In diesem Jahr werde ich kontemplative Exerzitien in der Abtei Königsmünster in Meschede machen.
Tja, dann wünschen wir Ihnen dafür alles Gute und auch segensreiche Exerzitien. Ja,
Dankeschön.
Für heute, für die Lebenshilfe war das St. Thomas, das Exerzitienhaus St. Thomas des Bistums Trier, was wir Ihnen vorgestellt haben in der Eifel mit Pfarrer Ralf Braun. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das auch so ausführlich nahegebracht haben.
Ja, ich danke auch für die Möglichkeit.
Dankeschön. Und auf Wiederhören.
Wiederhören.
einige Hinweise noch. Wenn Sie Interesse haben und sich umschauen möchten, dann können Sie auch weitere Informationen kriegen auf unserer Homepage unter www.horeb.org. Unter dem Tagesprogramm finden Sie Hinweise. Sie können auch dort noch einmal die Sendung nachhören und im Podcast Angebot sich das nochmal zeitunabhängig herunterladen. Weitere Informationen über Radio Horeb bekommen Sie natürlich auch über den Hörerservice unter der 08323 96 75 110. Einen gesegneten Tag, Ihnen alles Gute, das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 5 15. Ich wiederhole 76 15 5 15. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.